So, jetzt starten wir das Ganze noch mal ein bisschen seriöser. Genau. Wir sind nur 2 von 4. Die Hälfte deiner Kinder sitzt hier. Wusstest du schon immer, dass du viele Kinder kriegst?
Nein.
Gute Unterhaltung. Gute
ich glaube, dass das so ein Thema ist, wo wir schon mal richtig einsteigen, dass man sich vielleicht darüber gar nicht so sehr viele Gedanken macht. Also ich bin natürlich sehr vielleicht kinderlieb. Ich mag Kinder total gern oder ich mochte die auch schon immer gern. Ich liebe die Lebendigkeit. Ich habe ja früher in meinem Beruf auch mit Kindern gearbeitet. Von daher, aber war mir nicht klar, dass ich so viele sind es ja dann auch wieder nicht, aber dass das schon mehr als normal vielleicht an Kindern da ist. Und das habe ich nicht geplant, nee.
War eins von uns geplant?
Nee.
Ja. Ja, man muss mal kurz dazu sagen, also wir sind insgesamt 4, der Älteste, Achtung, Walli, jetzt erfährst du nämlich, die Mama hat nämlich in einer der ersten Folgen dein Alter falsch gesagt.
Ja, ich weiß, 25.
Ja, genau. Das wollen wir hier jetzt nochmal klarstellen. Also der Älteste ist 30, dann kommt unsere Schwester mit 29, dann komme ich mit 28 und dann viele Jahre später kommst du mit
24.
Genau. Und ja, ich weiß nicht, du bist damit ein Nesthäkchen und ich ein Sandwichkind. Wie geht's dir so damit?
Mir geht's eigentlich sehr gut damit. Also ich habe genug Aufmerksamkeit bekommen. Ich hatte alle Berechtigungen, schon Dinge zu tun, die ihr vielleicht nicht durftet.
Und du musstest sehr, ich weiß noch, dass du sehr viel später Dinge können musstest. Also wenn wir schon unsere Wäsche selbst gewaschen haben und gekocht haben, nee, das kann der Walli nicht. Mach dir mein Spiegelei.
Da kann ich mich dann nicht dran erinnern.
Ja, du musst es auch noch nicht dich erinnern können.
Das ist schon mal ein sehr interessantes Phänomen, dass die, selbst wenn man 4 Kinder hat, und wahrscheinlich ist das sogar so, wenn man 20 Kinder hat, dass jedes Kind die Eltern total anders wahrnimmt und auch die Situation, in der es da in die Familie reinkommt, ist für jedes Kind eine vollkommen andere. Und das ist immer wieder sehr spannend, finde ich. Also wenn ich euch jetzt zum Beispiel oft erzählen höre, wie ihr unser Familienleben so erlebt habt, ist das, finde ich, absolut unterschiedlich. Auch nochmal sehr abweichend von dem, was die Eltern sich gedacht haben, das ist ja noch logisch, aber auch die Kinder untereinander haben, denke ich, sehr unterschiedliche Wahrnehmungen zu allem. Also deswegen betrifft es ja auch das Sandwich-Kind und den Nesthaken und den Ältesten.
Also wir suchen ja immer nach Spitznamen für unsere Geschwister.
Du bist jetzt der Nesthaken.
Du bist der Nesthaken.
Ach, ich bin der, ach, stimmt.
Ich bin maximal ein Sandwich-Kind.
Ja. Und das finde ich schon immer so ein Phänomen. Dass man da tatsächlich sehr unterschiedliche Gefühle zu hat, obwohl man ja im gleichen Umfeld und in der gleichen Familie fast das Gleiche an Ausflügen, an Ferienfahrten, an Erziehung, an ins Bett gehen, an vielleicht Essen erlebt hat und trotzdem so unterschiedliche Eindrücke davon mitnimmt für sein eigenes Leben. Das finde ich schon immer wieder interessant.
Ja.
Aber fühlst du dich eigentlich so richtig wie ein Sandwich-Kind? Weil du bist ja nicht so richtig, also ich bin ja schon mit Abstand, ihr seid ja alle so
eine Gruppe gewesen. Ich war ein Nesthäkchen eine Zeit lang, ja.
Ja, deswegen, also für mich war es schon extrem, dass ich Nesthäkchen bin, weil ihr habt immer so Dinge zusammengetan, so die Erwachsenengruppe. Und ich als Kleiner war immer so, entweder durfte ich noch nicht mit, weil ich zu jung war oder zu klein war oder beides.
Und du warst auch extrem nervig. Dieses, nehmt doch mal den Walli mit.
Kann ich da vielleicht mal was so zu sagen, was diese einzelnen Positionen vielleicht mal so grundsätzlich von der Grundlage her ausmachen? Das wäre ja vielleicht mal interessant und ihr könnt ja mal gucken, ob ihr euch da drin wiederfindet,
okay,
oder?
Okay, fangen wir mal mit dem Sandwich-Kind an.
Mit dem Sandwich-Kind? Ich dachte, mit dem Ältesten.
Ach so, ja, der Nesthaken
so grundsätzlich, so grundsätzlich ist der Älteste halt in der Familie immer der, ich fange mal so rum an, der die Traditionen weiterträgt, der das, was die Familie so ausgemacht hat und was der so mitgenommen hat aus der Familie traditionell, dass der diese Tradition auch weiterführt hinterher im Leben. Und dann kommt ja das Zweitgeborene. Das hat meist, also das zweitgeborene Kind, egal jetzt ob männlich oder weiblich, hat ja meist eine schwierigere Position, weil der Erstgeborene, da wird viel Theater drum gemacht, weil man den natürlich wahrnimmt und sich um den sorgt und kümmert und noch alles neu ist und der, ja, erstmal ja auch so das ganze Leben der Eltern der verändert und das zweitgeborene Kind ist einfach ja, nimmt dem Erstgeborenen seinen Rang erstmal ab. Also der Erste ist nicht mehr der Prinz oder die Prinzessin, sondern tatsächlich gibt es eine Konkurrenz auf einmal. Von daher ist die Position des Zweitgeborenen schon mal schwierig. Er ist aber auch nicht alleine oder sie ist auch nicht alleine. Also sie kann selber sich kaum mal an die Spitze stellen, sondern wird immer mit dem Älteren verglichen. Also das ist für den Zweit- oder die Zweitgeborene oft gar nicht so einfach. Und dann kommt natürlich, das ist meistens ja bei schon mal dann, wenn das dritte Kind kommt, wäre die Zweitgeborene ja das Sandwich Kind oder der Zweitgeborene, ja, ja, Sandwich-Kind. Die dritte ist dann nochmal so, da kennt man als Eltern diese ganzen Positionen schon, man hat die, weiß schon ein bisschen, wie das alles geht, erstmal mit dem Schreien und Windeln wechseln und stillen und was da so kommt, da kommt nicht mehr viel Neues dazu. Man hat das Drittgeborene läuft dann sozusagen so ein bisschen so mit, das ist schon alles bekannt, kommt nicht viel Neues, mhm, man weiß, wie die Entwicklung von Kindern läuft, was gesundheitlich bedrohlich ist und nicht, also von daher ist das Drittgeborene dann schon immer wieder eigentlich als Nesthäkchen oder als Jüngstes, wie du das ja auch bei uns jetzt warst, sehr sonnenscheinmäßig. Also da, das lässt man sehr frei und man lässt da, finde ich, viel geschehen, was die ersten zwei schon mal bei den Eltern durchsetzen mussten, was nicht so einfach war. Das macht ja so dieses aus. Das Sandwich-Kind war bei uns jetzt das erstmal ja die Anna Möll, also die ältere Schwester. Und Sandwich heißt einfach, dass ich hinterher in meinem Alltagsleben immer schaue, dass ich für alles verantwortlich bin. Die fühlen sich tatsächlich immer für das ganze Leben aller verantwortlich, auch für die Eltern und für die älteren Geschwister, für die jüngeren Geschwister. Die sind so in der Mitte und versuchen immer alles so zusammenzuhalten.
Siehst du das bei uns beiden denn so?
Weil wir jetzt sind bei dir und Anna Merle, oder?
Ja, weil wir sind ja zwei Sandwich-Kinder, aber auch zwei sehr verschiedene Sandwich-Kinder.
Doch, finde ich schon. Also die, ich finde schon, dass die ältere Schwester da ja immer sehr, sehr sich um das Soziale in der Familie auch bemüht. Und man guckt, dass alle gerecht sind, dass alles gerecht behandelt wird oder sowas. Das ist schon so ihr Thema da drin.
Ja,
ja, und dann bei uns kam ja dann eben nach ein paar Jahren dann nochmal ein
Nachzügler. Sie weiß immer noch nicht, wie alt ist. Ein paar Jahre. Da wird einige Zeit ins Land gegangen sein.
Man munkelt.
4 Jahre bis zum Nesttag.
Und dann ist das ganz klar, dann haben die größeren drei natürlich schon mal so das Leben sehr stark gestaltet und du warst natürlich der Sonnenschein als drittes geborenes Kind und hast die Familie sehr erfreut und warst sehr witzig schon immer und dann kam eben der junge Valentin nochmal hinterher.
Wird jetzt auch noch nach dem Namen gesucht. Ich weiß nicht, wann er geboren ist. Ja,
da sitzt die Fröhlein der Lästern.
Der Sonnenschein, wo der keine Ahnung hat.
Und dem lässt man dann schon viel durchgehen. Also der wird nicht mehr viel erzogen. Da hat die Janika dann schon recht gehabt. Der läuft mit, der ist von allen sehr geliebt und von auch den größeren Geschwistern nochmal sehr beliebt. Auch fand ich jetzt sehr beliebt. Und man hat auch mit ihm gespielt.
Und weil mit ihm gespielt. Lass den Walli mitspielen.
Also von daher hat so tatsächlich jeder seine Position und vielleicht hat dann das Nesthäkchen die leichteste Position. Das kann ich jetzt wieder aus Elternsicht nicht einschätzen. Aber man lässt sehr viel durchgehen, man lässt sehr viel mehr Freiraum auf jeden Fall, klar. Aber jetzt wieder zu euch. Wie fühlt ihr euch da wiedergefunden oder in den Themen? Oder?
Ich bin der Sonnenschein, nehme ich an. Ja, ich weiß nicht, ich muss gerade drüber nachdenken, der Walli und ich, wir teilen uns ein Mikrofon gerade. Ne? Mhm. Und wenn du drei Geschwister hast, teilst du dir eine Menge im Leben. Also ihr habt, glaube ich, schon versucht, dass wir nicht so die Klamotten des anderen auftragen mussten und all sowas. Aber trotzdem gibt es ja immer mal wieder den Kampf beim Abendessen um das letzte Würstchen oder keine Ahnung.
Ja, aber das war mit dem Papa.
Und da frage ich mich, wie sehr sich sowas bemerkbar macht. Also ich beobachte immer bei Menschen mit vielen Geschwistern, dass die entweder sehr sozial sind oder umso mehr lernen mussten, so für sich selbst zu sorgen und sich durchzusetzen. Und umgekehrt bei Einzelkindern auch. Also dass dann dadurch, dass Einzelkinder nie diesen Kampf gegen Geschwister führen mussten, sehr sozial sein können, aber auch andersrum wieder sehr egoistisch, weil sie halt gewohnt sind, alles zu kriegen. Also
ich glaube, das hängt ja dann auch nochmal sehr von der eigenen Konstitution ab oder auch wie die Eltern das lenken. Ne? Also ob man als Eltern dann immer darauf erstmal auf Mangel programmiert ist und sagt, es ist eben so wenig da, ihr müsst euch das teilen oder ob man wirklich guckt, dass jeder immer alles hat, was er braucht und es ihm gut geht. Ne? Und das ist bei Einzelkindern mit Sicherheit nicht anders. Bei Einzelkindern finde ich es immer sehr bedeutsam, dass die tatsächlich auch die Problematiken der Eltern sehr stark abkriegen. Mhm. Also dass die natürlich alleine dastehen und sowohl für den Vater als auch für die Mutter da sein müssen, auch emotional, und die Eltern das auch so entsprechend abladen, ihren vielleicht auch seelischen Müll, oder die das zumindest mehr aufnehmen noch. Und während man, wenn man Geschwister hat, ist man untereinander auch sehr, finde ich, so ein bisschen elastischer. Man kann untereinander auch noch mehr tragen und sich mal austauschen und sich gegenseitig helfen. Ist aber zumindest mal die Idee.
Ja, also das kann ich bestätigen. Also ich habe das Gefühl, wir hatten so ein eigenes Geschwisteruniversum, oder? Also total. Ich habe da wenig von außen mitgekriegt.
Das haben wir ja auch heute noch. Also ja. Ich meine, wir treffen uns ja viel, sehen uns viel und sind da ja auch sehr stimmig untereinander. Aber dieses Kleidung der älteren Geschwister tragen, das hat mich schon getroffen.
Ja, mein Kleid hat dir aber gut gestanden.
Also prägend für mich war mein kleines pinkes Fahrrad, mit dem ich früher rumgefahren bin.
Stimmt, das Pinky-Fahrrad. Wir hätten eine schwarze lackieren können.
Ja, wir hätten das schwarz lackieren können. Also, seitdem habe ich ein bisschen Probleme mit Frauensachen anziehen und so Sachen.
Sagt der Mann, der hier im rosa T-Shirt einen Podcast aufnimmt. Ja, aber was hast denn du für ein Gefühl? Weil was ich auch interessant finde, wenn wir heute über unsere Kindheit reden, ne, und jeder so sagt, was für ihn so selbstverständlich war oder wie er was wahrgenommen hat, es ist echt extrem verschieden. Ne? Total, also wir hatten so ganz unterschiedlich prägende Sachen. Ich weiß nicht, ich finde auch so witzig, dass unser Vater ja unsere ganze Kindheit gefühlt gefilmt hat. Nur deine nicht. Also die ersten drei Kinder waren noch auf jedem Video drauf, und von dir gibt es sehr lange, langweilige Videos, wo du ein Baby bist, das einfach liegt.
Ja, das hat mich auch hart getroffen. Als ich.
Nee, hat es aber wirklich? Also merkst du heute noch so, dass du so der Nachzügler warst?
Heute weniger. Früher war das tatsächlich noch krasser, als halt dieser Altersunterschied ein Thema war. Jetzt so ja mit über 20, da ist, finde ich, fängt so ein Bereich an, wo das Alter nicht mehr die Wichtigkeit hat. Ja. Weil man kann alles zusammen machen, man kann einfach irgendwie irgendwo hinfahren und jeder ist so selbstständig. Aber zu Zeiten, als ich
du
eben...
Du kannst jetzt heute auch allein spielen mal.
Genau, ich kann heute auch alleine spielen. Ich darf das und ich kann das. Und ich muss mich von meinem großen Bruder nicht mehr rumschubsen lassen. also ich glaube, das bringt schon nochmal eine ganz große Veränderung mit. Aber früher habe ich das schon noch ein bisschen stärker gemerkt, dass ich da so der Kleine war, der... Mhm. Aber da jetzt nochmal zu den Rollenmodellen zurück. Ja, ich habe, finde ich, wenig Erziehung gehabt. also im Sinne von, ich durfte sehr, sehr viel.
Könntest aber du jetzt bitte die Füße vom Tisch nehmen?
Nee, aber ich fühle mich so in der Familie ja schon auch ziemlich verantwortlich für vieles. Also so dieses, was das Sandwich-Kind eigentlich macht, dass ich so auf Frieden und jeder soll so gut mit dem anderen auskommen oder sowas, da fühle ich mich schon auch sehr, sehr verantwortlich. Also
wobei man jetzt auch nicht vergessen darf, dass ja dann schon auch eine Rolle spielt, wie viele Jahre dann vergangen sind und also das ist ja nicht, oder? Die reine Reihenfolge ist ja nicht nur entscheidend, sondern auch bei uns finde ich schon sehr prägend, dass wir halt echt in einem Jahresabstand kamen, ihr euch reingehängt habt und dann gedacht habt, okay, mit dem nächsten warten wir jetzt mal 4 Jahre. Also das spielt ja schon auch eine Rolle, ne?
Ja, also dadurch wart ihr halt auch immer so ein Verbund, ihr drei.
Ja.
Also was ich wichtig fand für uns jetzt zum Beispiel oder für euch auch, eure gemeinsame Schulzeit und wo ihr sehr, sehr viel einfach da auch im Zirkus gemeinsam gemacht habt. Also das war ja eine ganz, vielleicht jetzt für den Zuhörer nicht so interessant, aber
für den mich Zuhörer vor allem wahrscheinlich gerade, wir sind nicht im Zirkus in die Schule gegangen. Wir sind in die Schule gegangen, der eine Zirkus-AG hatte. Genau.
Also wir sind keine große Zirkuswanderfamilie.
Aber da habt ihr ja sehr viel, finde ich, von den sozialen Kompetenzen und Fähigkeiten gelernt und auch mitgenommen. Und ich denke, das hat ja schon da auch euch sehr geprägt. Ne? Das war ja nicht nur die Familie, sondern tatsächlich auch sehr dieses Umfeld, was euch da geprägt hat. Aber nochmal zurück zur Familie. Wie seht ihr denn jetzt eure beiden älteren Geschwister? Wie seht ihr die denn so aus eurer Perspektive? Haben die da euch sehr dominiert oder wie war deren Position?
Also ich hatte mit der Anni schlimme Prügeleien. Also so das Teenager-Alter mit der älteren Schwester, Hölle. Und an der Stelle möchte ich nochmal sagen, Anni, du hast Zahnpasta auf mein Lieblingsposter geschmiert. Also das sind so Sachen, die wahrscheinlich auch nur Schwestern machen können, statt sich irgendwie einfach zu prügeln. Überlegst du, welches ist ihr Lieblingsposter? Also ich glaube, wir hatten so die üblichen Geschwistersachen, oder? Also wir haben ja heute alle ein sehr gutes Verhältnis. Und was ich total faszinierend finde, dass wir alle untereinander ein eigenes Verhältnis haben. Also ich finde, bei uns entsteht total wenig Neid und Vergleich.
Mhm.
Also wir haben jetzt ein total eigenes Verhältnis, dann haben also jeder zu jedem Geschwisterkind, ne?
Ja, Man hat andere Interessen, die man teilt, man kann andere Sachen miteinander unternehmen. Und trotzdem haben wir alle zusammen eine gute Schnittmenge, die wir dann auch wieder zu viert und sowas machen können. Also es ist schon faszinierend, ja.
Also ich finde, also mit unserem großen Bruder, dem bin ich am ähnlichsten, habe ich immer den Eindruck. Mit meiner Schwester, wir waren halt die beiden Mädels. Und wir beide, was ist so unser Ding? Wir teilen uns halt ein Mikro. Nein, keine Ahnung, aber...
Der Intellekt.
Jetzt können wir es ja sagen, wenn die alle nicht da sind. Der Nesthaken und das Sandwich-Kind. Ja. Nee, aber das finde ich tatsächlich faszinierend. Ist das denn was ihr forciert habt? Also habt ihr geguckt, dass jeder seine eigene Rolle haben kann und dass eben nicht Vergleich und Neid und so eine Rolle spielen?
Also soweit man das als aktiv als Eltern überhaupt tun kann, denke ich, haben wir uns da schon drum bemüht. Ja? Also da zu schauen, dass das für alle immer, dass man wirklich jeden wahrnimmt und seiner Art nach auch fördert oder unterstützt oder so. Also das war zumindest immer so der Hintergrund unserer Bemühungen da drin. Ne? Aber das kannst du, finde ich, auch nur ganz begrenzt machen. Ich habe das ja schon im Bereich, wo wir mal den Podcast über Kinder und Erziehung gemacht haben, schon gesagt. Also man kann, finde ich, erst ganz spät sagen, ob man die Erziehung, die man angewendet hat oder angewandt hat, richtig gemacht hat. Das kann man erst sehr spät im Leben so erkennen. Das ist nicht so früh zu erkennen. Ne? Man bemüht sich als Eltern, aber man weiß nicht, ob es richtig ist, was man tut. Ne?
Aber erkennst du denn generell ein Muster? Weil ich, also wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich denken, ja scheißegal, was ich da in der Erziehung gemacht habe. Die sind ja alle sowieso komplett verschieden geworden.
Ja, das ist so.
Wieder eine schöne Unterhaltung. Also,
ich glaube einfach, dass es ja gar nicht um die aktive Erziehung geht, sondern wirklich auch das, was man so als Hintergrund bietet, also Vertrauen zu haben, einen zu stärken, so wie man ist. Also das sind jetzt gar nicht so große Erziehungsaktivmuster, die man anwendet, sondern wirklich zu sagen, nee, ich traue dir genau so, wie du bist, was zu und damit unterstütze ich dich und dadurch entwickelst du dich eben auch sehr individuell. Ja? Deswegen kommen ja nicht hinterher vier gleiche Kinder raus, nur weil man die keine Erziehung angewandt hat. Das wäre ja ganz schräg. Ja? Sondern da geht es ja um größere Werte, eben wie das Vertrauen zu haben oder eine Geduld zu haben oder wirklich so eine Grundliebe zu jedem zu haben. Darum geht es ja bei sowas dann eigentlich.
Hast du denn das Gefühl, dass das ab einer gewissen Kinderanzahl nicht mehr möglich ist? Also kann man, egal wie viele Kinder, sich immer genug Zeit und genug Aufmerksamkeit und genug Liebe oder wie auch immer jedem Kind geben?
Rein theoretisch ja. Ich glaube mal, dass heute das Alltagsgeschehen einen davon ein bisschen abhält. Also ich weiß gar nicht, wie Kinder heute so gesehen werden in den jungen Familien, kann ich dir nicht genau sagen. Bei mir war es ja wirklich so ein Anspruch auch an mich, dass ich Zeit habe. Ich habe da ja auch nicht jetzt viel aktiv nach außen gearbeitet. Ich habe zwar schon immer Sachen gemacht, Malkurse gegeben oder sowas, aber ich hatte ja tatsächlich Zeit und wir hatten wenig Medieneinfluss. Das ist ein Vorteil, denke ich mal, gewesen. Ja, also wir haben ja ganz lange auf jede Art von Medien verzichtet und waren sehr kreativ, auch was Spielzeug anging. Und ich finde, da gibt man den Kindern schon eine sehr, sehr stabile Basis mit, ja, dass man kreativ sein kann, dass man sich entfalten kann, dass man wirklich so die Kreativität leben kann und Vertrauen hat, dass man auch ruhig mal auf den Baum klettern kann und es nicht schlimm ist, wenn man sich mal verletzt oder wenn irgendwas passiert, sondern dass tatsächlich so ein Grundstock da ist, wo ein Kind einen guten Rahmen hat, in dem es wachsen kann. Also das finde ich so die wichtigste Basis. Und ja.
Darf ich?
Du darfst.
Sehr gut. Als Jüngster muss man nämlich immer um Erlaubnis fragen.
Ja.
Ich nutze mal die Chance. Ist es okay, wenn man als Elternteil von mehreren Kindern, weil bei einem Kind hat man keine Auswahl, aber wenn man mehrere hat, eins lieber zu haben als die anderen?
Sie hat dich nicht lieber.
Du brauchst dir keine Entscheidung zu treffen. Wäre schön, aber ich weiß ja eh, wer es ist.
Ich auch.
Der Rest. Nee, aber wie ist das, wenn man mehrere Kinder hat und dann hat man da so ein blödes Kind da drunter?
Ich habe keine blöden Kinder.
Wir wollen keine Namen.
Nee, aber ist es gerechtfertigt, als Elternteil auch ein Kind vielleicht mehr zu mögen als das andere?
Also ich glaube einfach, da hole ich natürlich aus meiner Arbeit wieder aus. Das ist so der Hintergrund dazu. und das kann ich nur einfach bestätigen über das, was ich selber so fühle und erlebe da drin. Grundsätzlich ist die Haltung so, dass man jedes Kind gleich lieb haben möchte. Ja? Also dass man tatsächlich so sagt, nee, ich freue mich darauf. Man spürt auch schon im Bauch jetzt als Mama, dass die Kinder, die da kommen, sehr unterschiedlich sind. Das fand ich auch spannend, weil eigentlich denkt man ja, man ist schwanger und man kriegt ein Kind und die sind alle gleich. Mhm. Aber so ist es halt nicht, sondern schon im Bauch ist diese Individualität zu spüren. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Das andere ist, dass die Kinder, die man hat, immer und wahrscheinlich auch lebenslang, die Entstehungsgeschichte spiegeln. Und man tatsächlich diese Beziehung mit dem Partner, die man da hatte, einfach nochmal wiedererlebt, wenn man das Kind auch sieht. Ja? Also was da so ursächlich war zwischen den Partnern. Und ich glaube, das macht ganz viel aus, wie man dann hinterher auch zu dem Kind steht. Also wenn man in der Partnerschaft gerade eine blöde Situation hatte, dann zeigt einem dieses Kind, was dann zu der Zeit entstanden ist oder vielleicht auch gerade dann geboren wurde, aber erstmal auch entstanden ist, das zeigt einem diese schwierige Situation in der Beziehung immer. Und ich glaube, da kann man sich nicht so ganz frei von machen, dass das da immer wieder auftaucht auch. Ja? Also selbst wenn man vom Intellekt her sagt, ach, habe ich nichts mit zu tun, ich habe alle Kinder gleich lieb, ich glaube, da ist schon ein kleiner Unterschied drin, dass die Beziehung des Paares einfach nochmal zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht nicht so schön in Schwingung war oder, ne, oder vielleicht auch man vielleicht gar keine Kinder wollte oder was da alles so reinspielen kann, das spiegeln einem Kinder dann immer. Ja? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man kein Kind wollte und man hat aber dann trotzdem irgendwann da ja zugesagt und das Kind ist dann da und ist gekommen, dass man das dann irgendwie lebenslang auch irgendwo eine innere Ablehnung hat. Das erlebe ich ja immer wieder bei Aufstellungen, dass sowas dann auch durch so ein Leben sehr prägen kann. Ne?
Wie viel Einfluss hast du heute noch auf uns? Oder was glaubst du, was deine Rolle heute ist?
Ich möchte gar keinen Einfluss haben. Ich finde, aus jetzt meiner älteren Position raus, finde ich es einfach schon schön und vielleicht auch ein ja anerkennendes Gefühl, wenn man so die Reife ein bisschen anerkannt kriegt. Also, dass man tatsächlich mal um Rat gefragt wird und sagt, Mensch, die haben da schon einiges durch und die haben das ja so schlecht auch nicht gemacht, die Älteren. Vielleicht fragt man die einfach mal, wenn man ein Thema im Leben hat und denkt so, ich möchte mir jetzt da und da ein Haus kaufen, ich möchte jetzt selber Kinder haben, ich möchte heiraten oder ich möchte meinen Beruf noch mal ändern, dass man da als Älterer da ist, das nicht überstülpt, aber doch gerne gefragt wird und vielleicht auch dann, ohne irgendwie jetzt Vorgaben zu machen, zur Seite stehen kann vielleicht. Also das finde ich eigentlich so meine Aufgabe da drin. Und ich möchte eben überhaupt gar nicht, oder ich erwarte das auch überhaupt gar nicht, dass Kinder einen ähnlichen Lebensweg gehen. Also das war früher. Ja, früher war es ja tatsächlich, was ich eben schon gesagt hatte, traditionell auch wirklich so ein Thema, dass die Eltern wussten, mein Beruf war dann vielleicht Metzger oder Bankangestellter oder Chef oder sonst was. Dann war das ganz klar, dass die Kinder das übernommen haben. Da wurde gar nicht viel nachgefragt. Der Älteste hat automatisch den Beruf des Vaters übernommen. Sowas gibt's heute gar nicht mehr. Das könnt ihr euch wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen. Und sowas finde ich auch heute überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Das gibt's gar nicht mehr, sondern die Individualitäten sind viel stärker und jeder geht seinen Weg. Und das soll auch so sein. Ne? Mhm.
Das können wir ganz gut machen, oder?
Unser Weg hin. Also so unterschiedlich wie alle unsere Wege sind, ja.
Ja, so unterschiedlich sind die aber auch immer gar nicht. Also ich finde, es gibt schon, was mich zum Abschluss interessiert, Wally,
ja.
Was ist das Schönste für dich am Geschwisterhaben oder an uns konkret und was das Schlimmste?
Das Schlimmste ist...
Ah ja, war klar, dass das ist...
Nee, das Schönste ist eigentlich immer den Rückhalt zu haben und zu wissen, okay, ich kann in meine Heimat kommen, wo auch immer die regional ist, aber in diesen Familienverbund zurückzukommen und man wird einfach aufgenommen und hat immer jemanden, bei dem man weiß, da ist eine emotionale Nähe da. Mhm. Und das ist so ein Rückhalt, bei dem ich finde, dass das eine schöne Sache ist, zu wissen, da jemanden zu haben. Mhm. Auch Spieleabende jetzt bei uns ganz konkret finde ich immer sehr, sehr witzig. Was ich sehr anstrengend finde, ist, sobald es so Erwartungen gibt, finde ich, dass man Dinge tun muss oder dass man gefühlt Dinge tun muss, um den anderen glücklich zu stellen oder zufrieden zu stellen, weil der sonst irgendwie böse auf einen ist oder sonstiges. Also so dieses, das Anstrengende, glaube ich, ist eher so unterschwellig, nie was Ausgesprochenes, sondern so gefühlte Erwartungen der anderen, auch wenn das bei uns eigentlich relativ wenig ist, aber trotzdem, man hat das ja immer, trägt das immer so mit sich. Und das Positive ist einfach dieser Zusammenhalt.
Wie ist es denn für dich, Janika? Was ist denn für dich das Positive und Negative?
Und das Positive ist, finde ich, dass du zwangsläufig, also ich habe jetzt zwangsläufig mit drei Menschen ständig Kontakt und ich werde die auch so schnell nicht mehr los, mit denen ich sonst vielleicht nie über den Weg gelaufen wäre. Also das finde ich am extremsten mit meiner Schwester. Wir sind vom Typ so verschieden, wir wären niemals im echten Leben befreundet oder so. Und trotzdem haben wir ein so enges Verhältnis, was hoffentlich auch noch lange so halten wird. Und das finde ich ganz schön. Du musst dich zwangsläufig mit Menschen auseinandersetzen, die nicht unbedingt so denken wie du und die nicht so sind wie du. Also du erweiterst zwangsläufig ein bisschen deinen Horizont. Das Schlimmste ist, finde ich schwer zu sagen, irgendwie. Ich glaube, genau das Positive auch. Du musst dich ständig mit Leuten auseinandersetzen, die nicht so sind wie du. Also, nee, aber du bist natürlich auch da, du hast einfach dann sehr viele Menschen, mit denen ständig irgendwas Zwischenmenschliches abläuft und du merkst einfach, dass diese Verbindung ja da ist. Du kannst sie nicht einfach mit denen brechen oder so. Du brauchst immer eine Lösung für alle möglichen Konflikte, bei denen du weißt, geht nur 40 Jahre mit uns, ne? Also ist nicht mal eben so zu beenden. Also das ist natürlich auch das Anstrengende, ja. Aber ich bin sehr dankbar dafür, dass wir zu viert sind. Also wir haben aber auch eine sehr glückliche Kombination, finde ich, dass wir halt zwei Mädels, zwei Jungs mit dem Altersabstand und so, also es hat ganz gut funktioniert. Außer als du dazu kamst, weil zum Thema kreatives Spielzeug, als wir noch zu dritt waren, hatten wir hauptsächlich in meiner Erinnerung und auf den Familienvideos zwei Stöcke und ein Tuch. Und das wird zur Sänfte, zum Rettungswagen und alles. Aber der vierte, der funktioniert in dieser Variante des Spielens nicht mehr. Also kleiner Tipp da draußen, drei Kinder. Zwei Stöcke, ein Tuch, gute Kindheit.
Also ganz spontan würde ich sagen, ich fühle mich jetzt wieder ein bisschen ausgegrenzt.
Und das hört ihr dann in unserer nächsten Folge. Ja, aber ich glaube, wir müssen tatsächlich mal zum Schluss kommen.
Ja. Also ich noch was dazu zum Schluss. Ich hatte ja eben noch mal ganz kurz angedeutet, Kinder sind auch für die Eltern eine Riesenherausforderung, egal wie viele es sind, glaube ich. Und das Schöne daran ist, was die Janika ja gerade gesagt hat, man hat immer Menschen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, ohne weglaufen zu können. Das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber es ist tatsächlich auch für die Eltern eine Riesenchance zu wachsen, weil die Kinder einem tatsächlich sehr, sehr viel spiegeln. Was man selber in der Kindheit verbockt hat, wo man selber Verletzungen hat, all das kommt wieder aufs Tapet. Und man hat die Chance mit der eigenen Erziehung, das hört sich so schlimm an, aber Begleitung finde ich viel schöner, in der eigenen Begleitung da selber bei sich ganz viel zu lernen und tatsächlich als Eltern zu reifen. Also ich finde, das ist auch eine Riesenherausforderung für die Erwachsenen oder für die Eltern oder dann ja im Laufe des Lebens da noch weiterzukommen. Von daher ist das schon auch ja eine runde Sache mit so vielen Kindern oder mit so einer Familie, die da an sich arbeiten darf. Und damit können wir ja gerne aber auch zum Ende kommen. Es gibt bestimmt noch ganz, ganz viele Themen.
Ich finde aber auch, dass es an dem Gespräch hat man ja auch gemerkt, wie individuell das ist. Also schreibt uns auch gerne mal, wie ihr das mit euren Geschwistern wahrgenommen habt oder auch mit euren Kindern, ne? Also das ist ja eine sehr individuelle Situation, trotz aller Regeln, die vielleicht ganz allgemein dahinterstehen. Genau. Ihr erreicht uns wie immer auf allen üblichen Kanälen. Facebook, Instagram, E-Mail. Sag nochmal deine E-Mail-Adresse.
kontakt@stephaniemenzel.de, durchgeschrieben, Stephanie Menzel.
Genau, und was wir besonders gerne mögen, was natürlich sehr persönlich ist, WhatsApp-Sprachnachrichten. Und die schickt ihr am besten an 0170 855 4406. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn der kleine Bruder wahrscheinlich nicht mehr dabei ist.
Werden wir mal sehen.
Danke, Valentin.
Danke euch.
Danke, Janika. Danke, Valentin.